请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Changning Postel Holz. Folgendes haben wir am Mittwoch, den 8. Januar 2025 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt Taiwan in Bewegung mit Juliane Miller, heute mit dem zweiten Teil zu der bewegten Geschichte der taiwanischen Anti-Atomkraftbewegung, die Lin Zhenyuan von der Umwelt-NGO Green Citizen Action Alliance im Interview mit Juliane erzählt. Danach folgt das Wirtschaftsmagazin mit Ilon Huang über den zweiten Band der Biografie von Morris Chang, dem Gründer des taiwanischen Chipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Im heutigen Teil des Wirtschaftsmagazins geht es um TSMCs Aufstieg zur weltweiten Halbleiterführerschaft. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Unterseekabel vor Taiwans Küste mutmaßlich absichtlich beschädigt. Verteidigungsminister, Taiwan erhöht Verteidigungsbudget. Nvidia plant neues Hauptquartier in Taiwan. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Ein unter der Flagge Kameruns fahrendes Frachtschiff, die Shunxing 39, hat laut Berichten der Financial Times vor der Küste von Jelio im Nordosten Taiwans ein strategisch wichtiges Unterseekabel des größten taiwanischen Telekommunikationsunternehmens Zhonghua Telecom beschädigt. Das Kabel verbindet Taiwan mit dem Indopazifik und der US-Westküste. Experten vermuten, dass es sich um eine gezielte Aktion handelt, die Teil von Chinas grauer Kriegsführung sein könnte. Der Gründer des privat finanzierten KI-Forschungsinstituts Taiwan AI Lab, Du Yingjing, analysierte die Route des Frachtschiffs und stellte fest, dass die Manöver des Schiffes kaum zufällig seien. Zudem wurde bekannt, dass China in der Vergangenheit ein Patent für ein Gerät zur Zerstörung von Unterseekabeln angemeldet hat. Benjamin L. Schmidt, ein Forscher der Universität von Pennsylvania und ehemaliger Berater des US-Außenministeriums, erklärte, dass solche Vorfälle oft als Grauzonentaktiken bezeichnet werden, die Konflikten vorausgehen könnten. Er wies darauf hin, dass die Shunxing 39 einer in Hongkong registrierten Firma gehört, deren Leitung in chinesischer Hand ist. Schmidt und Du Yijing fordern Taiwan auf, seine Überwachungs- und Schutzmaßnahmen auf See zu verstärken. Dazu gehören der Schutz von Unterseekabeln durch geografische Gegebenheiten wie Tiefseegräben, der Einsatz von Überwachungssystemen zur Erkennung verdächtiger Schiffsbewegungen und die Verweigerung des Zugangs für Schiffe mit unklarer Herkunft. Internationale Kooperationen und Übungen der Küstenwache sollen ebenfalls helfen, solche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Während sich der designierte Präsident Donald Trump auf seinen Amtsantritt in den Vereinigten Staaten vorbereitet, hat der taiwanische Verteidigungsminister Wellington Koh heute während einer Sitzung des Parlaments gesagt, dass Taiwan bereit sei, seinen Verteidigungshaushalt zu erhöhen, um seiner Forderung nach stärkeren Selbstverteidigungsfähigkeiten nachzukommen. Koh sagte darüber hinaus, dass sich Taiwans Strategie zur Beschaffung von Militärgütern auf vier Schwerpunkte konzentrieren werde. Den Aufbau asymmetrischer Verteidigungskapazitäten, die Verbesserung der operativen Belastbarkeit, die Stärkung der Reservekräfte und die Bekämpfung von Bedrohungen in der Grauzone. Dabei werde Taiwan eng mit den USA zusammenarbeiten, um moderne Ausrüstung zu beschaffen und die Verteidigungsstrategie weiterzuentwickeln. In einem Gespräch mit japanischen Medien sagte Außenminister Lin Jialong kürzlich, dass Taiwans Verteidigungsausgaben bereits auf 2,5% des Bruttoinlandprodukts gestiegen seien und damit Japan und viele NATO-Mitgliedsländer übertroffen hätten. Taiwan wolle damit auch die Zusammenarbeit mit den USA vertiefen und seine Entschlossenheit zur Selbstverteidigung zeigen. Der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und nationale Verteidigung des Parlaments wird die Verteidigungs- und internationalen Haushaltspläne überprüfen. Der CEO des US-amerikanischen Chipherstellers Nvidia, Jensen Huang, hat während einer Pressekonferenz auf der Consumer Electronics Show CES in den USA angekündigt, dass das Unternehmen in Taiwan ein neues internationales Hauptquartier plant. Huang räumte ein, dass die derzeitigen Büroflächen in Taiwan nicht ausreichten, um die wachsende Belegschaft unterzubringen, sodass die Suche nach einem geeigneteren Standort erforderlich sei. Er deutete außerdem an, dass weitere Einzelheiten auf der kommenden Fachmesse Computex im Mai bekannt gegeben werden könnten. Medienberichten zufolge könnte das Gelände des ehemaligen ersten Krematoriums in Taipeh als Standort in Betracht gezogen werden. Dieses 600 Quadratmeter große Gelände bietet strategische Vorteile, darunter eine 5-minütige Fahrt zum Flughafen und eine 3-minütige Anbindung an die Autobahn. Lokale Führungskräfte berichten, dass Vertreter von Nvidia Vorgespräche über diesen Standort aufgenommen haben. Huang betonte jedoch, dass er in diese Entscheidung nicht direkt involviert sei. Das taiwanische Verkehrsministerium hat angekündigt, in diesem Jahr an den Flughäfen Taoyuan, Songshan und Kaohsiung erstmals nachhaltigen Flugzeugtreibstoff für nationale Fluggesellschaften zu testen. Ziel ist es, bis 2030 einen Anteil von 5% nachhaltigen Flugzeugtreibstoff im Flugverkehr zu erreichen. Der stellvertretende Verkehrsminister Chen Yinbo erklärte, dass dies Teil der Maßnahmen zur Reduzierung von CO2-Emissionen im Luftverkehr sei. Neben der Einführung des neuen Flugzeugtreibstoffes sollen auch energieeffiziente Flugzeuge gefördert und grüne Flughäfen ausgebaut werden. Die Produktion von nachhaltigem Flugzeugtreibstoff in Taiwan befindet sich noch in der Forschungsphase. Laut Chen arbeitet der Nationale Wissenschaftsrat an der Entwicklung aus recyceltem Speiseöl, während das Wirtschaftsministerium gesetzliche Anpassungen für die industrielle Umsetzung vorbereitet. Erste Produktionsstätten für heimischen, nachhaltigen Flugzeugtreibstoff sollen ab 2026 getestet werden. Im Schiffsverkehr werden nationale Reedereien dazu angehalten, alternative Treibstoffe zu nutzen, und taiwanische Häfen haben bereits europäische Ökozertifizierungen erhalten. Im Schienenverkehr hat die Taiwan High Speed Rail ein CO2-Label für umweltfreundliche Transportdienste erhalten, während die Taiwan Railways bis Ende des Jahres die CO2-Bilanz von 32 Bahnhöfen abschließen will. Im öffentlichen Nahverkehr wurden bis Ende 2024 bereits 25% der Stadtbusse auf Elektroantrieb umgestellt. Auch die Ladeinfrastruktur wurde ausgebaut und entspricht mittlerweile den EU-Standards. Die New York Times hat die Alishan Waldbahn in Taiwan in ihre Liste der 52 besten Reiseziele für 2025 aufgenommen. Die historische Bahn, die durch die grünen Berge Alishans führt, wurde auf Platz 19 genannt. Die Zeitung hob die einzigartige Erfahrung hervor, mit den nostalgischen Zügen die dichten Wälder und hohen Berge Taiwans zu erkunden. Die 112 Jahre alte Alishan-Waldbahn, die eine Strecke von 71,4 Kilometern von Jia'i bis in die Berge zurücklegt, wurde nach 15 Jahren Renovierung im letzten Jahr wieder eröffnet. Die Strecke war zuvor durch Taifune und Erdrutsche beschädigt worden. Heute verkehren täglich zwei Züge, die Passagiere in rot-beigen Waggons auf einer etwa 5-stündigen Fahrt durch die malerische Landschaft transportieren. Die beste Reisezeit für Alishan ist von November bis April, wenn es weniger regnet. Im Dezember letzten Jahres brach in einem Krankenhaus in Zentral-Taiwan eine Maserninfektion aus, die mittlerweile 16 Infizierte beträgt, mit über 3000 Kontaktpersonen. Die Fälle erstrecken sich auf den Norden, die Mitte und den Süden des Landes. Laut der taiwanischen Gesundheitsbehörde wurden bisher 1600 Personen aus der Überwachung entlassen, die restlichen werden bis zum 23. Januar weiter beobachtet. Es handelt sich um den größten Masernausbruch in Taiwan waren seit 5 Jahren. Der Impfberater des Krankenkontrollamts des Gesundheitsministeriums, Li Bingying, erklärte heute in einem Interview, dass die hohe Impfquote in Taiwan eine großflächige Ausbreitung verhindere. Rund 97-98% der Kinder in Taiwan seien mit der MMR-Impfung Masern-Mumps-Röteln geschützt. Im Vergleich zu Ländern mit niedriger Impfquote sei Taiwan daher besser aufgestellt, um Masernausbrüche einzudämmen. Experten sehen derzeit jedoch keine Anzeichen für eine großflächige Epidemie, raten aber zur Wachsamkeit. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 243,94 Punkte gefallen. Das sind 1,03%. Damit lag der Abschlusskurs bei 23.407,33. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 359,9 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 10,62 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Mittwoch, den 8. Januar 2025. Heute ist das Wetter in Taiwan sehr durchwachsen. Es herrscht erhöhte Regenwahrscheinlichkeit im Norden, Sonne im Osten und im Rest des Landes bleibt es eher bewölkt. Die Temperaturen reichen von 15 bis 25 Grad. Und nun die Aussicht für morgen. Morgen ist es bis auf den Süden im ganzen Land bewölkt. An der Nordost- und Ostküste kann es regnen. Die Temperaturen liegen zwischen kühlen 14 und 24 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Mittwoch, den 8. Januar 2025 von Radio Taiwan International. Weiter geht es im Programm mit Taiwan in Bewegung.
Hallo und herzlich willkommen bei Taiwan in Bewegung. Hier sprechen wir über Themen, die Menschen in Taiwan bewegen und mit Menschen, die etwas in Taiwan bewegen wollen. Am Mikrofon begrüßt euch wie in jeder Woche Juliane Miller. Heute geht es weiter im Interview mit Lin Zhengyuan von der taiwanischen Umwelt-NGO Green Citizen Action Alliance. In der vergangenen Woche haben wir bereits darüber geredet, wie sich die taiwanische Anti-Atomkraftbewegung historisch entwickelt hat. Wir haben erfahren, dass taiwanische Gelehrte, die in den USA studiert hatten, dort von den Risiken von Atomkraft erfahren haben. In Taiwan versuchten sie dann, die lokale Bevölkerung aufzuklären. Außerdem haben wir von den politischen Streitigkeiten um Atomkraftwerk 4 gehört und wie schließlich der Reaktorunfall in Fukushima die Anti-Atom-Bewegung in Taiwan gestärkt hat. Heute möchte ich von Lin Zhengyuan wissen, welche Methoden die taiwanische Anti-Atomkraftbewegung benutzt, um gegen Atomkraft zu protestieren.
Natürlich haben soziale Bewegungen sehr viele Methoden, zum Beispiel Demonstrationen, politische Vorschläge, die Teilnahme an Wahlen, Lobbyarbeit im Parlament, die gibt es alle. In Taiwan haben Gruppen, die gegen Atomkraft sind, auch Konzerte, Gartenpartys, einige weiche Forderungen, damit Eltern und ihre Kinder diese Themen verstehen können. In der Periode, als Atomkraftwerke gebaut wurden, bis 1990, das war in Taiwan eine tumultreiche Zeit. Es gibt einige wundervolle Geschichten. Wenn wir zurück nach 1988 gehen, damals hatte man gerade entschieden, das Atomkraft 4 in Yanliao im Gungliao-Bezirk zu bauen.
Gungliao liegt im Nordosten von Taiwan und ist gar nicht so weit weg von Taipei.
Der staatliche Stromversorger Taipower hatte damals vor Ort eine Informationsveranstaltung abgehalten. Diese Informationsveranstaltungen in Taiwan sind sehr besonders. Manchmal gibt es Verlosungen, ich weiß nicht, ob es das auch in Deutschland gibt. Man hat also Sachen verlost, die Bewohner vor Ort haben das mitbekommen, man kann also kostenlos Sachen bekommen. Naja, am nächsten Tag wurde dann in den Nachrichten berichtet, die Bewohner Gungliaos hätten dem Bau des Atomkraftwerks zugestimmt. Die Bewohner vor Ort waren sehr wütend. Am 12. März 1988 also haben sie die Geschenke, die sie gewonnen hatten, Taipower zurückgegeben. Taipower hatte damals auch Kalender verschenkt. Die haben sie zusammengestellt und auf einem Platz verbrannt. Dabei verkündeten sie die Gründung einer Bürgerinitiative gegen Atomkraft. Das war ein interessanter Prozess. Also der Protest hat sehr viel beinhaltet, zum Beispiel Demonstrationen in Gungliao, Taipei, selbst vor dem Tor von Taipower. Es gab Hungerstreiks und man ist auch zum Parlament gegangen, um seine Forderungen den Abgeordneten vorzutragen. Manchmal gab es auch physische Auseinandersetzungen, zum Beispiel als das Parlament das Budget für Atomkraft 4 verabschieden wollte. Die Anwohner waren wütend und haben die Tür des Parlaments eingerissen. Weil das Atomkraftwerk 4 am Meer gebaut werden sollte, mussten die Einzelteile alle über das Meer geliefert werden. Also haben die Fischer vor Ort sich zusammengetan und verhindert, dass diese Gerätschaften an Land gebracht werden konnten. Die taiwanische Anti-Atom-Bewegung ist also auch sehr vielfältig, mit vielfältigen Protestmethoden. In der späteren Phase der Bewegung waren es jedoch eher weiche Proteste wie Konzerte.
Du hast im Vorgespräch ein Protestcamp erwähnt. Was hat es damit auf sich?
Also damals gab es einige unglückliche Sachen, die passiert sind. Dieser Vorfall ereignete sich am 3. Oktober 1991. Damals bereitete man sich darauf vor, die Bauarbeiten am Kraftwerk 4 zu beginnen. Vor dem Tor des geplanten Atomkraftwerks wollten Bürger Zelte aufbauen, um langfristig zu protestieren. Die Bürger hatten mit der Polizei darüber diskutiert und letztendlich zeigte sich die Polizei damit einverstanden, die Zelte aufzubauen. Am Tag darauf verkündete die Polizei allerdings, man wolle den Platz räumen und die Zelte entfernen. Es gab Zusammenstöße zwischen der Polizei und den Bürgern. Ein Protestwagen fuhr aus Versehen einen Polizisten an, der daraufhin starb. Letztendlich wurden 17 Demonstranten dafür angezeigt und 2 wurden zu Haftstrafen verurteilt, einer zu lebenslänglicher Haft und ein anderer zu 10 Jahren Haft. Das ist ein schmerzhafter Unfall in der Geschichte der Anti-Atom-Bewegung. Niemand dachte, dass so etwas passieren könnte. Die Fischer und die Bewohner vor Ort, das waren alles ganz einfache Leute. Weil das passiert ist, wurde die Anti-Atomkraft-Bewegung daraufhin als gewalttätig abgestempelt. Für die Bewohner vor Ort war das wie weißer Terror. Die Bewohner waren verschreckt, man war deprimiert. Diese Tragödie war ein großer Rückschlag für die Anti-Atomkraft-Bewegung. Man überlegte, wie können wir wieder auf die Beine kommen. 1991 gab es auch einige Unfälle in der politischen Lobbyarbeit. Anti-Atomkraftgruppen veranstalteten in diesen Jahren einige Reflexionstreffen, um dem verstorbenen Polizisten zu gedenken.
In der Tat eine Tragödie, die die Anti-Atomkraft-Bewegung in Taiwan verändert hat und auch ein Grund dafür ist, warum die Bewegung mittlerweile auf sanftere Protestmethoden setzt. Wir wollen nun ein wenig über den Slogan Atomfreies Heimatland sprechen. Der Slogan ist mittlerweile gesetzlich festgeschrieben, ist gleichzeitig aber auch eine Formulierung, die der Anti-Atomkraft-Bewegung entspringt.
Der erste Vorsitzende der vorhin erwähnten Allianz für Umweltschutz, der Professor für Chemie-Ingenieurswesen der National Taiwan Universität, Shi Xinmin, hat die Bezeichnung Atomfreies Heimatland 1992 zum ersten Mal verwendet. Auf Englisch heißt das Nuclear Free Homeland. Davor hatten Anti-Atomkraft-Demonstranten oft Nuclear Free oder No Nuclear gesagt. Das kann allerdings leicht missverstanden werden, dass man gegen atomare Waffen ist oder gegen Atomkraft. Wir wollten diese beiden Sachen gemeinsam diskutieren, also gab es dieses neue Wort, atomfreies Heimatland. Wurde 1992 zum ersten Mal von der Allianz für Umweltschutz verwendet. 2000 wurde die Bezeichnung zum ersten Mal von der Regierung benutzt. Damals hat der Premierminister den Begriff in einem Bericht benutzt, in dem es hieß, man wolle ein atomfreies Heimatland gestalten. 2001 dann wurde es in den Gesetzesvorschlag zum Umweltgesetzbuch aufgenommen und 2003 verabschiedet.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Taiwan in Bewegung angelangt. In der nächsten und letzten Folge zu diesem Thema geht es dann um den internationalen Austausch der taiwanischen Anti-Atomkraft-Bewegung, auch mit Deutschland. Außerdem hören wir, welche klassischen Demosprüche auf taiwanischen Anti-Atomkraft-Demonstrationen zu hören sind. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Juliane Miller im Interview mit Lin Zhengyuan.
Nun hören Sie das Wirtschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Nicht nur Angela Merkel hat Ende 2024 ihre Biografie veröffentlicht, auch Morris Zhang, der Gründer des taiwanischen Chipherstellers Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC oder TSMC, hat im November den zweiten Band seiner Biografie herausgegeben. Den ersten hatte Zhang schon 1998 im Alter von 67 Jahren herausgegeben. Der Mann hat also tatsächlich einiges erlebt. Herausgegeben wurde die Biografie von Commonwealth Publisher, eine Tochterfirma des taiwanischen Magazins Commonwealth. Morris Zhang erzählt in seiner neuesten Autobiografie von TSMCs Aufstieg zur weltweiten Halbleiterführerschaft und hebt dabei das bahnbrechende Foundry-Modell, die technologische Innovation und die strategische Vision des Unternehmens hervor. Durch kundenorientierte Partnerschaften und unermüdliche Forschung und Entwicklung überholte TSMC Konkurrenten wie Intel und Samsung, definierte die Branche neu und zementierte sein Vermächtnis als technologischer Wegbereiter. Und es liegt nahe, dass auch das Magazin Commonwealth auf den Inhalt des Buches eingeht. Und darum soll es in den nächsten Folgen des Wirtschaftsmagazins gehen. Der Gründer der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Morris Zhang, veröffentlichte am 29. November den mit Spannung erwarteten zweiten Band seiner Autobiografie. Dieser Band, das Ergebnis von 7 Jahren Schreibarbeit, beschreibt den Weg von TSMC von der Gründung bis zum Aufstieg zu einem führenden Unternehmen in der Halbleiter-Foundry-Industrie zwischen 1964 und 2018. Es geht jedoch nicht darauf ein, wie TSMC durch Ereignisse wie den Handelskrieg zwischen USA und China, die Covid-19-Pandemie und die globale Verlagerung der Halbleiterproduktion in Richtung Onshoring und Friendshoring zu einem geopolitischen Dreh- und Angelpunkt wurde, hebt Commonwealth hervor. Für Leser, beziehungsweise in unserem Falle Hörer und Hörerinnen, die TSMC erst seit kurzem kennen, stellt sich oft eine drängende Frage. Was hat TSMC getan, um seine unangefochtene Führungsposition auf dem globalen Foundry-Markt zu erlangen? Und vor allem, wie hat es sich gegen so mächtige Konkurrenten wie Intel und Samsung durchgesetzt? Morris Zhang geht in seiner Autobiografie auf diese Frage ein. Er führt den Aufstieg von TSMC auf 2 Schlüsselfaktoren zurück. Ein bahnbrechendes Geschäftsmodell, das perfekt umgesetzt wurde, und unermüdliche Innovation durch firmeneigene Technologien. Zhangs Vision für TSMC ergab sich aus einer kritischen Analyse der taiwanischen Halbleiterlandschaft in den 1980er Jahren. Trotz der Lizenzierung der Technologie von RCA im Jahr 1975 und der Erzielung wettbewerbsfähiger Erträge kämpfte Taiwan mit einem Mangel an IC-Designkapazitäten und einem unzureichenden Zugang zu den globalen Märkten. Taiwans erstes Halbleiter-Spin-off, die United Microelectronics Corporation, kurz UMC oder UMC, arbeitete als Hersteller von integrierten Bauelementen, konnte sich aber keinen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Bis 1985 lag die taiwanische Waferfertigung 2,5 Generationen hinter den Branchenführern zurück und die Branche entwickelte sich zu schnell, als dass die lokalen Unternehmen aufholen konnten. Morris Zhang erkannte diese Herausforderungen und schlug der Regierung 2 mögliche Wege vor. Gründung eines neuen Unternehmens, das sich ausschließlich auf spezielle Wafer-Gießerei-Dienstleistungen konzentriert. Oder Erweiterung der UMC-Aktivitäten ohne Änderung der IDM-Struktur. IDM steht für integrierte Bauelemente. Der damalige Premierminister Yeo Kuo-hwa entschied sich für den ersten Ansatz und ebnete damit den Weg für die Gründung von TSMC. Die Regierung verpflichtete sich, 48,3% des benötigten Kapitals zu finanzieren, während private Investoren aufgefordert wurden, den Rest zu übernehmen. Vor allem der niederländische Elektronikkonzern Philips wurde zu einem wichtigen Gründungsinvestor, der 40 Millionen Dollar für einen Anteil von 27,6% beisteuerte. Das Geschäftsmodell von TSMC war revolutionär. Im Gegensatz zu den sogenannten Integrated Device Manufacturer, kurz IDM, die ihre Chips entwerfen, herstellen und verkaufen, bot TSMC ausschließlich Waferfertigungsdienstleistungen für IC-Design-Unternehmen an. IC oder IC steht für integrierte Schaltung bzw. das englische Integrated Circuit. Dieses Modell kam bei den Kunden gut an, vor allem wegen des Versprechens, niemals mit den Kunden zu konkurrieren und sie als Partner zu behandeln. Außerdem wurde damit ein entscheidender, nicht erfüllter Bedarf gedeckt, zuverlässige Fertigungsdienstleistungen von Dritten für fabriklose Unternehmen wie Chips and Technologies und Admel. Trotz der Skepsis einiger taiwanischer Beamter und Brancheninsider war Zhang fest davon überzeugt, dass TSMCs Modell mit den Besten konkurrieren könne. Dieses kundenorientierte Ethos legte den Grundstein für den Aufstieg von TSMC. Während seiner Zeit bei Texas Instruments lernte Zhang, dass technologische Unabhängigkeit für den langfristigen Erfolg entscheidend ist. Von Anfang an widersetzte sich TSMC der Abhängigkeit von externen Technologietransfers und entschied sich stattdessen für die Entwicklung eigener Fertigungsprozesse. Diese Entscheidung erwies sich als ausschlaggebend. Während das Moore'sche Gesetz rasante Fortschritte im IC-Design vorschrieb, konnte TSMC bei der Waferfertigung mit diesem Tempo mithalten. Zwischen 1987 und 1999 entwickelte TSMC seine Prozesstechnologie um 9 Generationen weiter. Zum Vergleich, das Industrielle Technologieforschungsinstitut Taiwans schaffte von 1976 an in 11 Jahren nur 3 Generationen Fortschritt. Übrigens, das sogenannte vom Ingenieur und Unternehmen Gordon Moore 1965 formulierte Moore'sche Gesetz besagt, dass sich die Zahl der Transistoren integrierter Schaltkreise mit minimalen Komponentenkosten regelmäßig verdoppelt. Je nach Quelle werden 12, 18 oder 24 Monate als Zeitraum genannt. Dabei bedeutet Gesetz nicht etwas, was vorgeschrieben ist, sondern es wird hier im Sinne von Gesetzmäßigkeit verwendet. Aber zurück zu Zhang und TSMC. Zwei Faktoren haben die technologische Beschleunigung von TSMC vorangetrieben. Einmal aggressive Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen. TSMC wendete stets 8% seines Umsatzes für Forschung und Entwicklung auf und lag damit weit über den Branchennormen. Bis zum Jahr 2000 belief sich dies auf 5,1 Milliarden Dollar jährlich. Zweitens Anreize für Innovation. Im Gegensatz zu öffentlichen Forschungseinrichtungen wie dem ITRI bot TSMC seinen Ingenieuren leistungsabhängige Belohnungen einschließlich Boni und Aktienoptionen und förderte so eine Kultur der Verantwortlichkeit und des Ehrgeizes. So jedenfalls zitiert das Magazin Commonwealth Morris Zhang. Zhangs Führung habe maßgeblich zu diesem Fortschritt beigetragen. Als er 1977 Jiang Shangyi zum Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung ernannte, setzte sich Zhang ein kühnes Ziel, die technologischen Fähigkeiten von TSMC auf den gleichen Stand zu bringen wie die von Halbleiterunternehmen der ersten Liga. Im Jahr 2018 hatte TSMC einen historischen Meilenstein erreicht und war das erste Unternehmen, das 7-Nanometer-Chips in Massenproduktion herstellte. Entscheidend sei gewesen, dass TSMC sich gegen Abkürzungen wehrte. Im Jahr 1999 schlug IBM eine Zusammenarbeit zur Entwicklung der 0,13-Mikrometer-Technologie vor. Zhang und sein Team lehnten ab, da sie der firmeneigenen Entwicklung von TSMC den Vorzug gaben. IBM ging stattdessen eine Partnerschaft mit UMC oder UMC ein, aber die Zusammenarbeit scheiterte, sodass UMC technologisch hinter TSMC zurückblieb. Heute ist UMCs fortschrittlichster Knotenpunkt 14 Nanometer, während TSMC die Grenzen der Innovation mit 3 Nanometer, 2 Nanometer und sogar A16-Knotenpunkten weiter vorantreibt. Wie konnte TSMC seine Konkurrenten übertreffen? TSMC habe nicht nur stark in Forschung und Entwicklung investiert, sondern auch von den strategischen Fehlern seiner Konkurrenten profitiert. Samsung untergrub das Vertrauen von Apple, indem es sich mit seiner eigenen Smartphone-Linie in den direkten Wettbewerb wagte, während Intel ins Straucheln geriet, indem es seinen Forschungs- und Entwicklungsetat unter einer Führung reduzierte, die die entscheidende Bedeutung der technologischen Dominanz unterschätzte. Soweit der erste Teil der Beschäftigung mit der im November 2024 herausgegebenen Autobiografie von Morris Zhang, der Gründer von TSMC. Weiter geht es in der nächsten Woche, wenn es unter anderem um TSMC und seine Konkurrenten und Partner geht, wobei manche Partner auch Konkurrenten sein können. Und was hat Jensen Huang von Nvidia mit TSMC zu tun? Das in der kommenden Woche. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, dem 8. Januar 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie weitere Nachrichten, alle weiteren Programmbeiträge und Links zu Facebook, Instagram, X und YouTube. Außerdem auch eine Übersicht unserer vielfältigen Podcast-Angebote. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Zhang Ning Postel-Heutz.